Verdis Aida zur Feier der Eröffnung des Suezkanals vom ägyptischen Vizekönig bestellt, 1871 in Kairo in einem gerade neu eröffneten Opernhaus aufgeführt. Aida, das ist ganz klar, das ist eine Festoper mit Pomp and Circumstance, auch was die Besetzung angeht. Verdi fordert 90 Orchestermusiker und ebenso viele Choristen, mindestens, dazu ein nicht kleines Solistenensemble. Kann das Corona-konform sein? Darüber spreche ich gleich mit unserem Klassik-Favorit-Experten Klaus Kaltschmidt. Denn gestern hat die Nationaloper in Paris die Online-Premiere dieser Oper auf Arte Konzert gezeigt. Sie sollte eigentlich am 2. Februar sein, jetzt war sie Corona-bedingt eben gestern. Und wir haben sie geschaut. Hallo Klaus nach München.
Ja, hallo Sabine nach Köln.
Noch während wir geschaut haben, kam eine SMS von dir bei mir an. Ah, er macht das Diminuendo auf dem hohen Ton. Gemeint war Jonas Kaufmann als Radames. Welchen der vielen hohen Töne hast du gemeint?
Es war bei Celestia Aida der hohe Ton. Ich weiß nicht, ob es ein C ist, ob es ein H ist, ob es ein B ist. Ist auch ganz egal. Verdi hat da jedenfalls ein Diminuendo vorgeschrieben, was natürlich wahnsinnig schwer zu realisieren ist. Aber er hat's versucht und er hat's sogar geschafft. Und das finde ich ganz toll, weil es gibt ja so viele Leute, die sagen, ach, der Jonas Kaufmann hat keine richtige Höhe und der knödelt, der näselt, der was auch immer, also knödeln tut er auf keinen Fall, er deckelt seine Höhe, das kann man vielleicht schon sagen, aber gestern hat man davon eigentlich kaum was gehört und wie gesagt, am Ende von Celestia Aida hat er schon mit diesem einen hohen Ton absolut für sich gepunktet.
Ich glaube, das war dieses Egerti und Trono vicino al Sol, ne?
Ja, genau.
Ja, sagen wir mal heute, was ist Verdi ohne gute Sängerinnen und Sänger wie Jonas Kaufmann? Sondra Radwanowska hat Aida gesungen. Da fand ich ihre Stimme im Forte in der Mittellage blechern, manchmal jedenfalls. Aber ihre Pianissimo-Töne waren ja ebenfalls atemberaubend. Vor allen Dingen sie und Jonas Kaufmann im Abschiedsduett im Finale, lebendig eingemauert in der Gruft, die haben sich ja geradezu überboten mit leisen Tönen im luftleeren Raum.
Ja, das war ganz wunderbar und das war auch eine sehr schöne Schlussszene. Aber erzählen wir mal ein bisschen, was überhaupt diese Aufführung ausmacht vom Szenischen her, weil das war ja doch auch was ganz Besonderes.
Ja, die Regisseurin Lotte de Beer zeigt nämlich Aida nicht so, wie wir das erwarten würden. Aida war nämlich eine Basaltsteinpuppe und drei Puppenspieler in Schwarz haben sie an Kopf, Armen und Beinen bewegt, sind um sie gekrochen und Sondra Radwanowska, die ihr die Stimme geliehen hat, stand in Schwarz ebenso wie die Puppenspieler bei ihr. Das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen befremdet.
Ja, also Lotte Beer arbeitet ja sehr, sehr gerne mit Puppen. Also sie hat in Bregenz Musée von Rossini gemacht und hatte da sogar ein komplettes kleines Puppenset, was dann immer wieder über Film übertragen wurde. Also Film ist auch so ihr Steckenpferd, aber Puppen, glaube ich, gibt es ganz oft bei ihr. Ich finde das schon nicht schlecht, weil man ja immer dann die Probleme hat, wenn man eine äthiopische Prinzessin hat, dann muss man die ja eigentlich schwarz anmalen. Schwarz anmalen geht aber nicht mehr, so wie bei Othello auch. Also ist es vielleicht gar nicht schlecht, in die Abstraktion zu gehen. Und diese Basaltpuppe hatte ja auch, weil sie aus so vielen Gliedern bestand, die aussahen, als hätte man sie zusammengesetzt, als wäre sie jahrhundertelang irgendwo gelegen. Erinnerte mich sowohl an ein Artefakt im Museum und das Ganze spielt ja auch im Museum. Also diese Puppe der Aida steht ja dann auch mal in einer Vitrine. Es erinnerte mich an diese Figuren, wo die Hohlräume in Pompeji ausgegossen werden und man dann quasi gesehen hat, wie die Menschen dort lagen in ihren letzten Sekunden des Lebens. Und am Ende dann gibt es ja ganz viele Puppen, die da am Boden liegen, also viele Basaltstücke in dieser Gruft, wo die beiden eingemauert werden eben. Also tatsächlich dann vielleicht so zum Basalt werden, wie das am Anfang bei Aida schon gezeigt wird. Also vielleicht am Anfang auch ein Blick auf das Ende.
Und noch mehr hat man das ja auch bei ihrem Vater gesehen, der Amonasro, der ja eine wichtige Rolle spielt, der war ja nur als Torso zu sehen. Also der war noch mehr überrechts,
ja.
Übrigens hervorragend gesungen von Ludovic Tessier. Die Äthiopier als die Besiegten, dunkel, verbrannt, verkohlt, wie man es auch nennen will. Die Geschichte handelt ja von einem Krieg zwischen Äthiopien und Ägypten. Der Heerführer der Ägypter ist ja Radames, der sich dann ausgerechnet in die äthiopische Sklavin Aida verliebt. Es gibt ein Problem, sie hat nämlich eine Rivalin, die Tochter des ägyptischen Königs. Also es gibt viel Patriotismus und Kriegsgeschrei rund um diese herzzerreißende Liebesgeschichte oder auch den Liebeskampf, den Rivalinnenkampf. Lotte de Beers Regie geht ja zurück in die Zeit der Uraufführung ins 19. Jahrhundert mit Kleidern, mit Poaufbau und Schleifen für die Frauen, Historienspitzenunterwäsche, Militäruniform mit Stiefeln à la Napoleon und Priester in Gehröcken. Aber dann gibt es auch noch etwas ganz Besonderes, was sie macht, nämlich in diesen Balletteinlagen, die ja immer für Regisseure.
Ja, ganz, das ist ganz toll. Also schon in der ersten Ballettszene, das ist das erste Bild des zweiten Akts. Amneris probiert verschiedene Bekleidungen aus. Also sie verwirft alles Mögliche, was sie anziehen soll. Und das passt zu dieser tänzerischen Musik und zu diesen Priestergesängen eigentlich.
Also Amneris, sagen wir mal kurz, so heißt die Tochter des Königs, also die Rivalin von.
Genau, im Übrigen von Xenia Dudnikova ganz wunderbar verkörpert und gesungen. Also dieser Frau habe ich wahnsinnig gerne zugeschaut und zugehört. Sie ist pralles Leben, sie will einfach diesen Radames und allen Mitteln, aber sie ist dabei grundsympathisch. Keine fiese Pharaonentochter, die jetzt einfach machthungrig ist und die ist einfach verliebt und sie strahlt ja eine Intensität aus, das ist einfach großartig.
Also sie steht dann auch in dem Museum.
Genau, aber weil du es gerade sagst, sie steht in diesem Museum und da enthüllt sie dann einen pharaonischen Streitwagen. Das ist dann allerdings sehr lustig. Und ansonsten gibt es in dem Museum ganz seltsame Dinge, die aussehen wie afrikanische Masken, die auch was Äthiopisches haben können, jedenfalls gar nicht Ägyptisches. Und das ist ganz interessant.
Also indigene Kunst.
Ja, genau. Und man kann sich das, also diese Pariser Gesellschaft, sehr gut im Louvre zum Beispiel vorstellen, in der asiatischen Abteilung zum Beispiel. Aber zu den lebenden Bildern. Die nämlich im Triumphakt, wenn wieder ganz viel Ballett kommt, und das ist hier ungestrichen, was also die wenigsten Aufführungen machen, und dazu gibt es ganz, ganz viele lebende Bilder, wo also sozusagen Statisten in Kostüme schlüpfen und ein Bild darstellen. Zum Beispiel Napoleon, ein ganz berühmtes Bild. Es gibt eine berühmte Geschichte mit einer amerikanischen Flagge. Also da geht's dann ins 20. Jahrhundert. Es hat mit dem Krieg zu tun gegen die Amerikaner. Ich kann es jetzt nicht mehr ganz einordnen, aber es ist ein ikonografisches Bild, was man wirklich kennt. Und davon gibt es, glaube ich, fast ein Dutzend Bilder. Man ist also wirklich
Alexander
ja,
der Große.
Ja, danke, dass Columbus du das so aufschlüsselst.
Ich
war so gebannt, dass ich dann nur drauf geguckt habe und auch wieder man sieht die ganzen Umbauten. Das Umziehen der Statisten auch. Und das muss ja minutiös geprobt sein. Also dafür hat man sich ja sehr, sehr viel Zeit sich genommen. Aber ich fand das fantastisch. Also das hat auch nochmal diese, wie soll ich sagen, ja, das hat was von Kolonialismus natürlich gehabt. Und es hat nicht mehr den aktuellen Krieg Äthiopien-Ägypten dargestellt, sondern es hat was ganz Neues gemacht. Und ich fand, das passte ganz hervorragend und war sehr, sehr gut.
Der Chor hat ja mit Mundschutz gesungen.
Ja, schrecklich.
Ging das? Also ich meine, klanglich hat man es doch gar nicht gemerkt.
Also klanglich war das nicht so schlimm und ich habe das auch schon gemerkt, wenn man zum Beispiel mit Maske telefoniert und dann die Maske abnimmt, derjenige am anderen Ende merkt den Unterschied nicht. Das ist natürlich für die Sänger selber ganz furchtbar, weil die Sänger selber sich natürlich nicht hören und auch vor allem emotional das Gefühl haben, ihr Gesang kommt gar nicht raus. Das ist vor allem ein psychologisches Problem und das ist natürlich auch für den Zuhörer und Zuschauer ganz schrecklich, wenn man irgendwie sieht, wie diese Maske dann auch mal hin und her geht am Mund, wenn eingeatmet und ausgeatmet wird. Also es ist absolut spooky und es bedeutet natürlich auch, was man ja sonst, wenn man so eine Übertragung sieht, man vergisst ja dann irgendwann mal, dass es eine Übertragung ist und freut sich einfach nur noch, dass man Oper erleben darf. Aber wenn man dann immer wieder Leute mit Masken sieht, dann ist man sofort natürlich wieder komplett auf Corona gestoßen und ist voll aus der Freude herausgerissen, da mal wieder Oper live zu erleben. Aber es ist vielleicht aus verschiedensten Gründen, das überhaupt stattfinden zu lassen, weil die Choristen ja sehr nahe dann beieinander sind, auch also sehr viele. Und natürlich hat ein Kollektiv auch ganz andere gewerkschaftliche Regelungen. Also das zum Beispiel Solisten dürfen sich irgendwo oben hinstellen, wo sie absturzgefährdet sind. Ein Chorist darf sich da nicht hinstellen. Und so ist es vielleicht auch, was die Corona-Hygienevorschriften angeht.
Ja, wahrscheinlich sind die in Frankreich so, dass man sie in dieser Hinsicht mit den Masken so befolgen musste, um diese Aufführung überhaupt machen zu dürfen.
Das denke ich auch, ja.
Selbst der Dirigent Michele Mariotti hat ja eine Maske während der ganzen Zeit getragen, jedenfalls immer, wenn er im Bild war, und auch sämtliche Streicher bis auf die Bläser.
Die können nur schlecht.
Ja, das geht ja noch nicht. Bläser durch die Maske, das geht noch nicht. Da hat auch Strumpf überziehen über die Schalltrichter. Das habe ich schon gesehen. Aber jetzt mal dein Fazit nach diesem Erlebnis gestern, mal abgesehen von den Masken. Die Sänger waren doch allesamt ziemlich
Es ist immerhin hervorragend. Ein großes, reifes Werk von ihm. Natürlich, es ist kein Othello und es ist keine Traviata. Er geht aber mit diesem ganzen Sujet sehr, sehr kritisch um. Und der Triumphakt ist ja eigentlich auch ein Antitriumphakt. Und die Priester kommen eigentlich musikalisch sehr, sehr schlecht weg. Es ist ein tolles Sujet im Übrigen vom ersten Chef des Ägyptischen Museums in Kairo entworfen. Also der war Ägyptologe und hat dieses Szenario entworfen. Und Ghislanzoni war dann nur der Librettist zu dem Ganzen. Und das ist aber eine fantastische Handlung eigentlich. Also ich finde, da ist alles drin, was große Oper haben muss. Und es ist eine sehr feine Musik, es ist dramaturgisch toll gemacht. Zum Beispiel die große Arie von Radames gleich zu Beginn, die große Arie dann von Aida im Nilakt und dann dieses große, tolle Schlussduett, auch die entsprechenden Finali, die entsprechenden großen Chorszenen. Also ich finde Aida eigentlich ein ganz großartiges Werk. Du hattest jetzt nach den Sängern gefragt. Also ich fand die wirklich auch großteils sehr, sehr gut. Bis hin zu Ramphis, beziehungsweise Ramphi auf Italienisch. Das war Dimitri Beloselli.
Dimitri Beloselski. Und Solomon Howard als König und Roberta Mantegna als Sacerdotessa, also als Priesterin, die ihre helle Stimme immer so gegen die Männerchöre hat hören lassen. Überhaupt, was du gesagt hast, der störende Priesterchor, ganz deutlich ja im Schlussduett, wo die beiden sich in die Höhe, in den luftleeren Raum hochschrauben, immer leiser, immer feiner. Und dann klingt ja dieser Chor ganz rüde rein von draußen. Ja, ja. Also, dein Fazit.
Sehr positiv und man kann bis 25.02. es auf Arte Konzert auch noch nachschauen. Und das Arte TV-Programm überträgt auch am 21. Februar, das ist ein Sonntag um 13.25 Uhr. Also wenn da schlechtes Wetter ist oder es mal wieder schneit oder was auch immer, 13.25 Uhr am Sonntag, den 21. Februar, kann man Aida aus Paris auch auf Arte sehen im Fernsehen.